Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern an dem Bildschirm zu Hause, allen Freunden und Geschwistern. Auch heute möchten wir zusammen das Wort Gottes betrachten und möchten schauen, was möchte Gott uns dadurch sagen? Was ist wichtig am Wort Gottes? Bevor wir aber beginnen mit der Kindergeschichte, möchte ich, dass wir zusammen noch kurz ein Gebet sprechen und den Herrn dazu einladen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir auch jetzt dein Wort betrachten dürfen. Herr, wir bitten dich, wir laden dich ein, wir flehen dich an. Komm du jetzt mitten unter uns, mit deinem Heiligen Geist. Sprich du Worte des ewigen Lebens durch meinen Mund. Salbe meine Lippen und Herr, mach uns bewusst, wie wichtig es ist, auf dein Wort zu achten. Wir wissen, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst und wir wollen vorbereitet werden. Und wir brauchen dich mehr denn je. Und wir wollen dir auch danken, dass du unser Gebet erhört hast, denn es ist ein Gebet nach deinem Willen. Amen. Wie eben angekündigt, habe ich zuerst eine kleine Geschichte für die Kinder mitgebracht. Ich war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt und ich erinnere mich gut, da wo ich aufgewachsen bin, in dem Dorf in Siebenbürgen, da bin ich sehr oft im Wald unterwegs gewesen mit Freunden und auch oft mit meinem Cousin. Und eines Tages kamen wir auf die Idee, in den Wald zu gehen mit einer Tüte. Was macht man im Wald mit einer Tüte? Na, ist doch klar. Man sammelt Pilze. Genau das wollten wir auch tun. Wir waren beide ungefähr, ja, mein Cousin ist ein bisschen älter, also so 5, 6 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber in dem Dreh. Und wir dachten, wir gehen jetzt einfach Pilze sammeln, etwas Gutes tun. Und das taten wir dann auch. Wir gingen und sammelten den ganzen Tag über Pilze. Und liebe Kinder, könnt ihr euch vorstellen, wenn man viele Stunden im Wald unterwegs ist, wie viele Pilze man da sammeln kann? Natürlich, wir hatten so eine große Tüte voll, die haben wir zusammengetragen mit Pilzen. Dann sind wir nach Hause zu unserer Oma gekommen. Die Oma fragte, wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Na, wir haben Pilze gesammelt. Dann breitete sie auf dem Tisch so eine Zeitung aus und auf die Zeitung sollten wir die ganzen Pilze dann ausschütten. Und wir hatten dann interessanterweise das natürlich gemacht. Wir haben alle Pilze ausgeschüttet und die Oma schaut sich die Pilze an. Und eben wie gesagt, wir nahmen dann die Pilze und schütteten sie auf die Zeitung aus, auf die ausgebreitete Zeitung auf den Tisch. Und die Oma schaut hin auf den Tisch und was denkt ihr, was die Oma gesagt hat? War sie begeistert? War sie vielleicht eher missstimmig, ein bisschen, hat sie vielleicht komisch geguckt? Was denkt ihr? Tja, also wir haben uns gefreut, wir waren den ganzen Tag Pilze sammeln. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben und haben eine riesen Tüte ausgebreitet. Aber die Oma hatte ein bisschen komisch geguckt. Warum hat die Oma ein bisschen komisch geguckt? Nun, es waren viele gute Pilze dabei, aber einige davon waren auch giftig. Und weil die jetzt natürlich den ganzen Tag in der Tüte mit drin waren, die paar giftigen unter den vielen guten, mussten wir alle wegschmeißen. So sagte es die Oma. Was möchte ich eigentlich mit dieser Geschichte sagen? Also ich war natürlich traurig mit meinem Cousin. Wir haben wirklich uns Mühe gegeben und wir haben es wirklich gut gemeint. Wir haben versucht, etwas Gutes zu machen, aber wir mussten alle Pilze wegwerfen. Aber warum ist diese Geschichte wichtig? Was möchte ich eigentlich mit der Geschichte sagen? In unserem Leben ist es auch oft so, wir haben eine Menge Dinge, die sind super toll, die sind wirklich gut. Ja? Aber es gibt auch manche Dinge im Leben, die nicht so gut sind. Zum Beispiel, wenn wir schlechte Musik hören, schlechte Worte reden, schlechte Filme gucken, schlechte Spiele spielen, egal wo, egal was, ja, dann ist das so dieses kleine Giftige in unserem Charakter. Und dieses kleine Giftige kann dafür sorgen, dass alles andere mit der Zeit mitvergiftet wird. Dass also unser Charakter, das, was uns ausmacht als Menschen, wer wir sind, wie wir sind, das ist ja der Charakter, das kann kaputt gehen, wenn wir so kleine giftige Sachen in unserem Leben haben. Doch wie kriegen wir die jetzt einfach weg? Können wir einfach sagen, okay, ich gucke keine schlechten Filme, ich rede kein schlechtes Wort mehr, ich mache überhaupt nichts mehr Schlechtes, von heute auf morgen bin ich sofort brav, bin nur noch gut. Ganz so einfach ist das nicht. Aber, liebe Kinder, genau deswegen haben wir Jesus. Jesus möchte uns helfen. Und wenn ihr merkt, wenn du merkst, ah ja, es ist wirklich so, manchmal spreche ich Worte, die tun mir leid, oder ich gucke vielleicht noch irgendwelche komischen Filme oder ich höre komische Musik, die eigentlich nicht gut ist. Und wenn du wirklich das Ganze ablegen möchtest, sagen, ich will das nicht mehr, aber es macht so Spaß, wisst ihr was, dann habe ich ein Rezept für euch. Ein Geheimrezept. Und das wirkt. Das Rezept heißt Gebet. Ihr könnt zu Jesus kommen und ihn darum bitten. Und er wird euch helfen. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich es sage, weil er es durch sein Wort versprochen hat. Wenn wir ihn von Herzen lieben und ihm nachfolgen möchten, wird er uns helfen. Er wird uns auch den Sieg über schlechte Charaktereigenschaften oder über Sünde und schlechte Gewohnheiten schenken. Das hat er uns versprochen. Und darum möchte ich euch ermutigen, ihr Lieben, probiert es einfach. Wenn ihr merkt, es gibt in meinem Leben Dinge, die sind giftig, die vergiften meinen ganzen Charakter, mein Wesen und das tut den anderen Menschen nicht gut, wenn ich so bin oder mir nicht gut, geh auf die Knie und lade Jesus ein, dir zu helfen. Und er hat versprochen, er wird es tun und was Jesus verspricht, das tut er auch. Gott segne euch, liebe Kinder. Ja, was wollen wir heute betrachten? Wir haben ja bereits zwei Teile zum Thema Gebet hinter uns. Und heute wollen wir Teil 3 betrachten. Doch jeder Teil hat so seine Besonderheiten, seine Spezifikationen. Und was wollen wir uns in Teil 3 genauer anschauen? Heute geht es um ein Thema, das ist vielleicht, möglicherweise, das wichtigste Thema im Gebet überhaupt. Es geht um die Fürbitte. Was heißt Fürbitte? Ja klar, für jemanden zu bitten. Ja. Aber das ist zu einfach, das ist zu oberflächlich. Fürbitte hat eine Tiefe, eine so immense Tiefe, die wir vielleicht noch nicht mal im Ansatz verstehen. Und da möchten wir heute ein bisschen eintauchen in diese Tiefe. Glauben wir, dass Jesus wiederkommt? Ja, selbstverständlich. Das ist unser Glaube, das macht uns aus als siebenten Tags Adventisten. Das ist der Kern, das ist die Botschaft, die für uns gilt und die wir der Welt weiterbringen sollen. Glauben wir, dass Jesus sehr bald wiederkommt? Ja, selbstverständlich. Wir leben in der absoluten Endzeit. Es kommt nichts mehr. Die letzten Ereignisse finden in diesen Stunden in dieser Welt statt. Bald wird Jesus wiederkommen. Was bedeutet das aber konkret? Was müssen wir jetzt tun, wenn wir wissen, bald kommt Jesus wieder? Ganz normal weitermachen, unseren Alltag so wie bisher auch, ganz gewohnt? Ich denke nicht. Es bedarf jetzt einer besonderen Zeit der Vorbereitung. Doch wie geschieht Vorbereitung? Das ist eine wichtige Frage. Wie geschieht Vorbereitung? Wir haben Vorbereitung auf zwei Ebenen. Einmal die persönliche Ebene der Vorbereitung. Wir bereiten uns persönlich vor. Auf der anderen Seite die Vorbereitung der anderen Menschen. Wie können wir andere Menschen auf dieses Ultimative, auf dieses größte Ereignis, was die Welt je gesehen hat, die Wiederkunft Jesu, vorbereiten? Das ist der zentrale Punkt. Es gilt, für die Rettung von Seelen in den Kampf zu ziehen. Dazu ist Jesus gekommen, um die verlorenen Seelen zu retten. Und sein Endzeitvolk hat einen besonderen Auftrag bekommen, die Dreiengelsbotschaft mit Kraft und Vollmacht zu verkündigen für die Rettung von Seelen. Das ist es, wozu Jesus seine Gemeinde gerufen und berufen hat, um die Botschaft zu verkündigen am Ende der Zeit. Das Volk Gottes besitzt einige wichtige Charaktermerkmale, die uns in Offenbarung 14 deutlich gemacht werden. Und wir schauen uns mal eben einen Text an, der uns doch sehr bekannt ist, Offenbarung 14, Vers 12. Und da sagt uns die Schrift: Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Frage. Wir haben hier einige Eigenschaften, um genau zu sagen, drei Eigenschaften, die elementar sind. Einmal das Ausharren oder die Lutherbibel sagt die Geduld der Heiligen. Dann diejenigen, die die Gebote Gottes bewahren oder halten und die den Glauben Jesu haben. Geduld, Glaube und die Gebote halten. Ich möchte nicht auf alle drei eingehen, aber ich möchte einen Aspekt heute ein bisschen herausfiltern, um darauf einzugehen, warum das so wichtig ist für das Endzeitvolk Gottes. Und zwar geht es um Geduld. Hier ist die Geduld der Heiligen, sagt uns die Schrift. Warum ist dieses Charaktermerkmal so wichtig in der Endzeit? Und jetzt möchte ich direkt auch einsteigen in das eigentliche Thema der Fürbitte. Und ich fange auch gleich mit einem Beispiel an, was uns wahrscheinlich allen recht bekannt ist, was wir vielleicht schon erlebt haben, wenn wir nämlich anfangen, für einen Menschen zu beten. Und hier an dieser Stelle müssen wir sehr, sehr, sehr aufpassen. Wenn wir anfangen, für einen Menschen zu beten, was bedeutet das ganz konkret? Und wir müssen das Ganze aus dem wahren, aus dem richtigen Blickwinkel betrachten, nämlich aus dem Blickwinkel des geistlichen Kampfes, der dahinter steht. Denn das Gebet ist eine geistliche Angelegenheit. Und wenn wir anfangen, für einen Menschen zu beten, der sich in der Finsternis befindet, auf der falschen Seite, und wir bitten, dass Gott ihn da rausholt, dass er ihn ins Licht führt, dass er ihn zu sich bringt, was wird Satan dann tun, wenn wir ihm quasi Menschen aus seinem Reich entreißen wollen? Wird er tatenlos zuschauen und sagen, na gut, fertig, nimm ihn, passt, ich habe noch genug? Nein, er wird kämpfen. Satan kämpft um jede Seele, denn er will möglichst jeden Menschen für immer verloren gehen lassen. Dadurch, dass er ihn in seinem Reich festhält, in den Ketten der Finsternis, in den Ketten der Sünden. Das bedeutet konkret, wenn du anfängst, für einen Menschen zu beten, und wie denken wir jetzt? Wir sagen, gut, ich fange für einen Menschen an zu beten, als Resultat davon, es ist ja ein aufrichtiges, ernstes Gebet, und dieses aufrichtige, ernste Gebet, das auch noch nach dem Willen Gottes ist, verheißt uns die Schrift, verheißt uns das Wort Gottes, dass Gott dieses Gebet auf jeden Fall erhören wird. Also in der Essenz, im Resultat erwarte ich, dass es jetzt besser wird mit dem Menschen. Nicht wahr? Gut. Ist ja auch völlig richtig so. Wir glauben das ja auch. Wir glauben, dass das Gebet, was aufrichtig und ernsthaft ist, nach dem Willen Gottes auch erhört wird. Steht völlig außer Frage. Doch jetzt passiert Folgendes. Du betest für einen Menschen und plötzlich fängt es an, mit diesem Menschen schlechter zu werden. Wie kann das sein? Plötzlich fängt es an, mit diesem Menschen schlechter zu werden. Du betest ja, du betest schon seit 3, 4, 5, 6 Wochen und du merkst, keine Ahnung, er raucht jetzt immer mehr und trinkt immer mehr und macht andere Dinge immer mehr, obwohl du eigentlich betest und denkst dir, Mensches Kind, ich kann das nicht verstehen. Nun, ihr Lieben, zurück zu dem Blickwinkel. Es ist ein geistlicher Kampf. Und was passiert? Was haben wir gesagt? Satan wird ihn nicht so freigeben. Er wird nicht sagen, oh, da betet einer für diesen, nimm, geh. Nein, er wird für ihn kämpfen und er wird ihm Steine in den Weg legen, er wird ihm das Leben zur Hölle machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird alles tun, damit dieser Mensch da nicht rauskommt. Deswegen, und da kommen wir an diesen Punkt, vielleicht habt ihr es schon erlebt, ihr betet für einen Menschen, statt dass es besser mit ihm wird, wird es plötzlich schlechter mit ihm. Kann das sein? Ist das normal? Und Satan möchte uns entmutigen. Er möchte uns schlicht und ergreifend entmutigen. Und leider gelingt es ihm manchmal auch. Wenn wir sehen, wir beten für einen Menschen und er kommt nicht automatisch zu Jesus, bekehrt sich, lässt sich taufen und ist ein Erlöster, sondern es findet ein harter Kampf statt. Und es geht ihm schlecht, es geht ihm wirklich richtig dreckig und er weiß nicht, wie er da rauskommt und es wird immer schlimmer mit ihm. Aber und das ist genau der Punkt, der zur Katastrophe führt, wenn wir jetzt loslassen. Die Fürbitte ist kein Spaß. Die Fürbitte bedeutet nichts anderes, als dass ich Satan den Krieg erkläre und sage, du hast Menschen, die sich in deinem Besitz befinden, die ich liebe und die ich da rausholen möchte durch die Kraft Gottes. Darum bitte ich für diese Menschen. Und Satan nimmt diese Kriegserklärung an und er kämpft. Und die Katastrophe passiert. Wenn wir manchmal merken, dass es immer schlechter wird mit diesem Menschen, dann hören wir auf zu beten. Warum? Wir sagen, na, es bringt nichts. Schau, ich bete schon seit 2, 3, 4 Monaten, es ist nur noch schlechter geworden, es hat alles nichts gebracht. Ihr Lieben, das ist ein Fehler. Was sollst du tun, wenn du merkst, es wird schlechter mit ihm? Dann verdopple und verdreifache deine Gebetsanstrengungen. Geh weiter ins Gebet. Such dir Menschen. Sag, hör mal zu, lieber Bruder, liebe Schwester. Ich bitte dich, ich brauche Gebetsunterstützung für dieses oder jenes, für jenen Fall. Ja? Und hol dir noch mehr von Gott. Aber gib nicht auf. Fürbitte ist kein Spaß. Denn es ist eine ernste Sache, wo Menschen durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, aus dem Reich der Finsternis rausgezogen werden. Und das kann der Feind nicht so stehen lassen und will er nicht stehen lassen. Nimm das Gebet als Antwort auf Satans Anschläge, auf seine Hindernisse, auf seine Versuchungen. Ist es mit einer Person schlimmer geworden, seitdem du betest? Bete doppelt so viel. Sieht es so aus, als hätte das Gebet überhaupt keinen Erfolg? Knie dich noch mehr hin und hab Geduld und Vertrauen. Hier ist die Geduld der Heiligen. Geduld ist eine Sache, die dem Glauben Auftrieb gibt. Ungeduld können wir alle. Ungeduldig ist die ganze Welt. Wir haben eine Ellenbogengesellschaft, wir haben eine To-Go-Gesellschaft. Es muss alles sehr schnell gehen. Geduld, Zeit für etwas haben oder investieren ist heute out. Aber das ist die Essenz. Das macht es aus im Glauben, geduldig zu sein und auf Gottes Antwort und Hilfe zu warten. Wann beginnt der Herr zu hören? Kennst du das? Ich bete schon so und so lange. Manche sagen, ich bete schon Jahre und Gott hört nicht. Es passiert nichts, gar nichts. Und ihr Lieben, da möchte ich uns ermutigen, denn das ist so nicht richtig. Ich bete seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten für eine Person, für eine Sache und da passiert nichts. Nein. Wann beginnt Gott zu arbeiten? Und in Daniel 10, Vers 12 sagt uns die Schrift etwas sehr Interessantes. Und er sprach zu mir, also der Engel erscheint dem Daniel, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Interessant. Wann beginnt Gott zu hören? Selbstverständlich, ich setze voraus, hier sagt uns die Schrift, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Also es muss ein aufrichtig, ernstes Gebet sein, in Demut, keine Hochmut, nicht ein Gebet nebenher, irgendwas, sondern es muss wirklich ein ernstes, tiefes Anliegen sein, auch mit Fasten verbunden. Ja? Ich rede hier von einer großen Sache, die wir tun, wenn wir Fürbitte leisten für andere Menschen. Aber hier sagt uns die Schrift, vom ersten Tag an hat Gott begonnen, dich zu erhören. Interessant. Und das ist das, was mir so viel Kraft und Auftrieb gibt im Glauben. Auch wenn ich augenscheinlich nichts wahrnehmen kann oder wenn ich nichts sehe, was dem Gebet oder der Gebetserhörung entsprechen könnte, so weiß ich eins, der Herr arbeitet daran. Und je mehr ich bete, desto mehr wird er daran arbeiten. Je mehr Menschen dafür beten, desto noch und noch mehr und noch stärker wird Gott daran arbeiten. Und das Gebet der Gemeinde, wissen wir, das hat eine immense Kraft. Als die Gemeinde für Petrus betet, als er im Gefängnis sitzt, die Erde beginnt zu zittern und zu beben. Gott arbeitet bereits vom ersten Moment an, wo du dich ihm hingibst. Im Gebet aufrichtig und ernsthaft. Wir beten oft ohne Ergebnisse. Wir beten ganz konkret um eine Sache und warten, dass Gott etwas tut. Aber es ist kein Ergebnis da. Nach 2 Wochen, nach 4 Wochen, nach 6 Monaten, nach 2 Jahren, kein Ergebnis da. Aber ihr Lieben, Gebet ist nicht in erster Linie ergebnisorientiert. Gebet ist vertrauensbasiert. Das ist eine ganz andere Ebene, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Es ist viel, viel wichtiger, dem Herrn zu vertrauen, dass er die Sache, die ich ihm übergeben habe, führt, dass er sich darum kümmert, dass er daran arbeitet, dass er alles daran setzt, als dass ich warte, dass es genau so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das macht den Unterschied. Bete ich ergebnisorientiert, dann erwarte ich Ergebnisse und sehe, es kommt nichts. Ich verliere den Mut, ich verliere die Kraft, ich werde entmutigt und höre auf zu beten. Die Gefahr ist groß. Aber wenn ich vertrauensbasiert bete, im Wissen und der Gewissheit, dass Gott antworten wird, dann werde ich weiter beten und werde nicht aufhören zu beten. Das größte Verbrechen eines Christen ist aufhören zu beten. Ellen White sagt in dem Buch aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 71, warum nehmen die Gläubigen nicht ernsten und tieferen Anteil an den Menschen, die ohne Christus sind? Warum vereinen sich nicht 2 oder 3 und bitten Gott um die Rettung einer bestimmten Person und später um eine andere? Bildet in den Gemeinden kleine Arbeitsgruppen. Die Gründung kleiner Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit ist mir von dem gezeigt worden, der nicht irren kann. Interessant. Sie sagt, warum vereinen sich nicht 2 oder 3 und bitten Gott um die Rettung einer bestimmten Person und später um eine andere? Das klingt wie so ein garantiertes Erfolgsrezept. Und es ist es auch. Wenn wir uns zusammentun, wenn wir gemeinsam beten, gemeinsam eine Last auf unserem Herzen verspüren für verlorene Seelen, dann wird Gott eingreifen und er wird arbeiten. Aber ihr Lieben, wir müssen beginnen, konkret zu bitten, so wie sie hier sagt, warum bitten wir nicht um die Rettung einer bestimmten Person und später um eine andere oder vielleicht um eine bestimmte Sache Gott zu bitten? Es ist ganz wichtig, dass wir anfangen von allgemein auf konkret überzugehen. Allgemein ist schwach. Wir beten für den Weltfrieden, wir beten für diese Sache, das sind allgemeine große Dinge. Die allgemeinen Dinge haben keinen Erfolg. Wenn wir uns aber fokussieren auf eine ganz besondere Sache und sagen, Herr, ich bringe dir diese Sache oder diese Person vor und Gott sieht, dass dein Herz daran hängt, dann greift er auch in diese Sache oder an diese Person ein. Allgemein ist, wie wenn du zu deinem Kind sagst, geh mal einkaufen, wir müssen einkaufen, wir haben nichts mehr die Woche, mach den Wocheneinkauf. Und dann geht dein Kind und kommt mit einem Kofferraum voller Einkäufe und du guckst dir alles an, die Hälfte sagst, so brauchen wir nicht, haben wir doch schon, oder das essen wir nicht oder sonst was. Ja. Das ist allgemein, wenn du sagst, geh einkaufen. Wenn du mir aber einen Zettel gibst und sagst, wir brauchen Bohnen, Linsen, was auch immer, ja, dann bist du konkret geworden und er weiß genau, worum es geht. Und das, was als Ergebnis kommt, ist auch konkret und es ist greifbar und es ist genau das, was du brauchst. Bitte konkret, sag Gott konkret, was dich beschäftigt. Sag Gott konkret, was du willst oder was du brauchst. Ich möchte kurz auf eine Fürbitte-Geschichte eingehen. Aus der Bibel. Die Geschichte ist uns bekannt, wir finden sie im 1. Samuel. Im Prinzip geht es los ab Kapitel 1 und es ist die Geschichte von Hannah und Elkanah. Eine mächtige Geschichte der Fürbitte, die wir vielleicht am Anfang noch gar nicht so als Fürbitte erkennen, aber da steckt etwas dahinter. Wohin gingen Hannah und Elkanah einmal im Jahr? Nach Silo zum Passafest, da wo sich die Juden versammelten jedes Jahr, das größte Fest der Juden, das Passafest. Es war damals noch in Silo, dort war die Stiftshütte und kurz darauf kam dann nachher der Tempel in Jerusalem. Aber noch war es alles nicht in Jerusalem. Und was begehrte Hannah in ihrem Herzen? Sie begehrte einen Menschen, dem sie Gott weihen kann. Einen Menschen, den sie dem Herrn weihen kann. Und wie ging es ihr? Wir lesen kurz ein paar wenige Verse aus 1. Samuel. Kapitel 1, und dort haben wir die Verse 6 bis 8. 6 bis 8. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Einmal bis hier, Vers 7. Wer war ihre Widersacherin? Wir wissen es, es war die Penina. Und der Elkana hatte den gleichen Fehler wie Abraham gemacht. Er hat sich eine Nebenfrau genommen, um Kinder zu bekommen, weil Hannah keine Kinder bekommen konnte. Und was passiert hier? Ganz genau das Gleiche wie bei Abraham. Wie bei Abraham und Hagar und Sarah in dieser Dreiecksbeziehung passiert hier ganz genau das Gleiche. Die Penina, also die Magd vom Elkana, kränkt die Hannah sehr und stellt sich über sie und tut alles, um sie zu reizen und sie traurig zu machen, denn die Bibel sagt, sie weinte sehr. Hannah, sagt die Schrift, weinte, aß und trank nichts, während die anderen freudig das Passafest feierten. Hannah war eine sehr gläubige Frau. Sie hatte aber manchmal kaum noch Kraft zum Beten. Sie war fast schon verzweifelt, weil sie schon so lange Gott drum bat. Aber, ihr Lieben, und hier kommt das Geheimnis des Gebets. Sie hatte nie aufgegeben. Wenn du für eine Sache betest, wenn dir der Arzt, ich spreche jetzt vielleicht speziell die Frauen an, aber wir können das genauso gut verstehen als Männer auch, um als nur ein Beispiel plakativ zu machen. Wenn dir der Arzt sagt, du kannst kein Kind bekommen, das ist medizinisch 100% sicher. Wir haben getestet, wir haben alle Laborergebnisse da. Gehst du heim und weinst. Du hast keine Wahl mehr, fertig. Alles, was dir jetzt übrig bleibt, ist ein Kind zu adoptieren oder ja, so etwas zu machen. Aber nein, daran denkt Hannah nicht. Sie betet und sie weiß, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Das ist lebendiger Glaube. Sie betet und weiß, dass Gott es tun wird. Und sie betet für ein Kind, für den Herrn. Also für bitte. Nicht für etwas für sich. Herr, gib mir das, ich will jenes. Herr, ich will etwas für dich tun. Ich möchte dir einen Menschen weihen. Für einen Menschen bitte ich, der zu dir kommen soll. Beten wir nicht auch, dass unsere Kinder dem Herrn gehören mögen? Wann haben wir das letzte Mal gefleht und gebetet, vielleicht nächtelang auf den Knien verbracht und geweint, dass unsere Kinder dem Herrn gehören sollen? Weil wir vielleicht sehen, wie unsere Kinder in der Welt abdriften, wie sie alles Mögliche annehmen, wie ihnen alles Mögliche gefällt, nur die Sache des Herrn nicht. Wann haben wir das letzte Mal so aufrichtig und ernsthaft für unsere Kinder gebetet, dass der Heilige Geist ihre Herzen bewegt und sie zu sich hinzieht? Und Hannah betet, betet und betet und sie hört einfach nicht auf zu beten. Und eines Tages kommt diese berühmte Stelle, die wir alle kennen. Eli, der hohe Priester, hört sie beten. Er sitzt auf seinem Stühlchen dort am Eingang der Stiftshütte und hört, wie die Hannah neben ihm betet. Was sagt Eli zu ihr? Wir müssen uns in die Lage Hannas versetzen. Die ganze Welt feiert das Passafest dort oben, ja? Die ganze jüdische Welt. Und Hannah ist traurig, weil sie hätte sich so sehr gewünscht, dieses Fest mit einem Kind, einem gottgeweihten Kind mitzufeiern, aber sie konnte keine Kinder bekommen. Und sie weint und betet viel. Und auch an dieser Stelle, hier an diesem Tag, weint sie und betet. Und dieses Weinen, dieses schluchzende Sprechen, wir kennen es, wenn wir vielleicht mal geweint haben im Gebet, deutet der Eli ganz falsch. Was sagt Eli zu ihr? Was ist los mit dir? Du plapperst da vor dich hin, so komisch. Bist du betrunken? Natürlich war Hannah nicht betrunken. Sie antwortet ihm, sagt, nein, mein Herr. ich bin nicht betrunken. Aber ich bin sehr betrübt. Ich bin fast schon verzweifelt. Ich bete für eine Sache und ich weiß, mein Herr und mein Gott ist ein lebendiger Gott, dem nichts unmöglich ist und er wird mich erhören. Aber ich kann im Moment nicht mitfeiern. Mir ist nicht nach Feiern zumute, weil meine Widersacherin mich nur kränkt und provoziert. Und das ging der Hanna nicht gut. Und als die Hanna dem Eli die Situation erklärt, was macht der Eli? Er sagt zu ihr, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Wisst ihr, was dann passiert ist? Hanna steht auf, alles ist vorbei. Sie steht auf, sie ist die glücklichste Frau der Welt. Eine Frage, woher wusste Hanna, dass jetzt Gott ihr geantwortet hat? Woher wusste Hanna das? Ich meine, wir müssen uns die Situation vor Augen halten. Ein paar Augenblicke vorher kommt dieser Priester, dieser hohe Priester Eli und sagt, was machst du da, bist du betrunken? Also der hat noch überhaupt keinen Plan und ein paar Sekunden später, ein paar Augenblicke später, sagt er ihr, als sie ihm die Situation erklärt, geh hin in Frieden, Gott hat deine Bitte erhört. Also, wie jetzt? Im ersten Moment hat er überhaupt keinen Plan, was da Sache ist und jetzt weiß er plötzlich, dass Gott es erhört haben soll? Interessant. Woher wusste Hanna, dass der Herr sie erhört hatte, nachdem Eli ihr diese Worte gesagt hatte? Manchmal höre ich das Argument, Eli war ja ein hoher Priester und er war auch hat auch prophetische Gabe gehabt. Ja, Gott hat ihm ja auch Sachen gezeigt und dann hat er ihm das jetzt natürlich auch gezeigt und er war ein Prophet. Und ich möchte es ein bisschen einfacher machen. Wenn Eli die prophetische Gabe gehabt hätte, warum hat er nicht gesehen, dass Hanna verzweifelt um ein Kind betet und sagt, wieso bist du betrunken? Das hätte er ja als Prophet sehen müssen. Ne? Also ich möchte jetzt keine Spekulationen auflodern lassen, aber der Punkt ist der, Hanna war eine Frau des Gebets, eine mächtige Frau des Gebets. Sie wusste, dass Gott genau das, was wir nicht mehr vermögen, nicht mehr tun können, eben tun kann. Und deswegen hat sie nie aufgehört zu beten. Und Hanna hatte eine tiefe Beziehung zu Gott. Ellen White beschreibt die Situation zu der Zeit und sie schreibt auch über Hanna. Und sie sagt, Hanna war eine tiefgläubige Frau des Gebets. Und wenn du eine tiefgläubige Frau bist, ein tiefgläubiger Mensch bist, dann resultiert das ja aus etwas. Das fällt ja nicht so dir auf den Schoß, einfach tiefgläubig zu sein. Ja? Das resultiert aus deiner Beziehung, die du mit Gott hast. Das heißt, du kennst Gott. Und Hanna kannte Gott. Sie kannte Gott und diente ihm von ganzem Herzen. Und wenn du jemanden kennst, dann hörst du auch, wenn er spricht zu dir. Und sie hörte in diesem Ausdruck vom Eli, hörte sie Gott zu ihr sprechen. Und sie wusste, der Herr hat ihr Gebet erhört und beantwortet. Menschen, die beten und eng verbunden sind mit Gott, die hören seine Stimme. Da gibt es eine wichtige Formel, ihr Lieben. Gebet und Glaube sind gleich Freude und Friede. Und es ist wahr. Hanna war eine mächtige Frau des Glaubens und des Gebets. Und sie hat nie aufgehört, für etwas zu beten. Sie hat für einen Menschen gebetet, den sie dem Herrn geben wollte. Und schaut, was dann passiert war. Der Samuel wird geboren und als der Knabe entwöhnt war, sagt die Bibel, übergibt sie diesen Menschen dem Herrn, indem sie ihn hochbringt nach Silo zu Eli. Als der Knabe entwöhnt war, vielleicht um die 3 Jahre alt, grob, stell dir vor, du bist Mutter und du kannst keine Kinder bekommen, aber Gott macht das Unmögliche möglich und du bekommst ein Kind. Und dieses Kind wächst an deiner Hand auf, in deinem Schoß, in deinem Haus, an deiner Brust. Und jetzt ist es gerade mal entwöhnt, sodass es vielleicht selbst sich ein Brot machen kann und selbst essen kann. Jetzt wo du dein Kind so fest in dein Herz geschlossen hast. Jetzt, wo du dich so fest verbunden hast mit deinem Kind in diesen ersten 3 Jahren, sollst du es an der Hand nehmen und nach Silo bringen, quasi abgeben. Dein einziges Kind. Und schaut, was Ellen White dazu schreibt. In Patriarchen und Propheten, Seite 554. Mit der Trennung, also zwischen Hannah und Samuel, hörte die liebevolle Fürsorge der Mutter für ihr Kind keineswegs auf. Jeden Tag war er eines ihrer Gebetsanliegen. Jedes Jahr nähte sie ihm eigenhändig ein neues Obergewand für seinen Dienst. Und wenn sie mit ihrem Mann nach Silo hinaufging, um Gott anzubeten, gab sie es Samuel zum Zeichen ihrer Liebe. Jede Faser dieses kleinen Gewandes war mit einem Gebet verwoben, dass das Kind rein, edel und treu sein möge. Und jetzt achten wir mal drauf, was Ellen White hier noch schreibt. Sie erbat für ihren Sohn keine weltliche Größe, flehte aber ernstlich darum, er möge jene Größe erreichen, auf die der Himmel Wert legt, damit er Gott ehren und seinen Mitmenschen zum Segen werden möge. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum? Haben wir überhaupt darauf geachtet, was Ellen White hier am Schluss schreibt? Sie erbat für ihren Sohn keine weltliche Größe, flehte aber ernstlich darum, er möge jene Größe erreichen, auf die der Himmel Wert legt, damit er anderen zum Segen wird. Wir haben auch Kinder, viele von uns. Was tun wir? Wir beten für unsere Kinder, viele von uns. Warum beten wir aber? Und genau hier kommt der entscheidende Punkt. Hier sagt uns Ellen White, sie erbat für ihren Sohn keine weltliche Größe. Wir beten oft, die Frage der Prioritätensetzung ist hier entscheidend. Wir beten oft, Herr, mein Kind, bitte mach, dass es einen guten Abschluss bekommt, hilf, dass es die Probleme gelöst bekommt, mach, dass es eine gute Ausbildung bekommt, später einen guten Job, dass es studiert, dass es keine Schulden hat, dass es sich ein schönes Haus kaufen kann, dass es eine glückliche Ehe hat. Das sind ja alles gute Dinge. Aber wie beten wir mit gleicher Inbrunst darum, dass dieses Kind gerettet wird, dass dieses Kind erlöst wird, dass dieses Kind dem Herrn gehört, ihm von ganzem Herzen angehört, nicht geteilten Herzens dient, sondern ganzen Herzen dem Herrn dient und damit dieses Kind zum Segen für andere wird, damit die wahre Größe dieses Kindes in der Demut, in der Sanftmut, in der Barmherzigkeit, in den himmlischen, göttlichen Attributen liegt und nicht in den weltlichen Dingen. Und Hannah fleht darum, dass er keine weltliche Größe haben möge, sondern dass er Gott wohlgefallen möge. Und ihr Lieben, erinnern wir uns daran, Hannah beginnt zu beten, als noch nicht mal an ein Kind zu denken war. Und was ist aus Samuel geworden? Die Schrift sagt, ganz Israel kannte ihn von Dan bis Beersheba, von Süden nach Norden, von Osten nach Westen. Jeder in Israel kannte Samuel, den großen, mächtigen Propheten Gottes. Und die Menschen, die Großen, die Ältesten, die Könige kamen zu ihm hin, um Rat von ihm zu holen. Warum? Weil er ein Kind Gottes war. Weil eine Mutter nie aufgehört hat zu beten. Und schaut, was Gott aus nichts machen kann. Denn Samuel war noch nicht einmal da, als die Mutter für ihn betete. Und menschlich gesehen, rational gedacht, wäre nicht mal die Chance gewesen, dass er überhaupt mal ein Kind da ist. Und Hannah hört nicht auf zu beten. Sie bittet für ein Kind, also für einen anderen Menschen, der zu Gott kommen mag. Und schaut, was Gott daraus macht. Aus nichts alles. Ich möchte mit einer Erfahrung abschließen, die ein Pastor aus, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, Jim Simbala, ist eine freie Kirche. Es ist die Brooklyn Tabernacle Church, da in New York. Und dieser Jim Simbala hat auch ein Buch geschrieben. Und da hat er, meine ich, die Erfahrung mit reingeschrieben. Und er sagt Folgendes. Seine Gemeinde hat sich auch regelmäßig, also einmal die Woche, getroffen, abends in der Gemeinde zum Gebet. Jeder, der kommen wollte, durfte kommen. Sie trafen sich dort regelmäßig zum Gebet. Ich glaube, Dienstagabends immer ab 18 Uhr, 18.30 Uhr. Und sie hatten verschiedene Anliegen. Und ganz besonders beteten sie für Personen, für Menschen. die den Weg des Herrn verlassen haben, Menschen, die viel Leid ertragen müssen, Menschen, die krank sind. Sie beteten für Menschen. Und eines Tages kommt eine Schwester zu ihm und sagt: Jim, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt und ich muss es dir sagen. Wir müssen konkreter werden. Wir sollen uns zwei Personen aussuchen, für die wir beten. Und zwar, versteht mich bitte nicht falsch, oft passiert es uns auch. Wir haben eine Gebetsliste und auf dieser Liste stehen 10, 20, 30, 50, 100 Personen drauf. Und die wird runtergerattert. Ja. Wir zitieren die runter vor Gott, sodass wir auch alle Namen vor Gott gebracht haben, damit wir nicht einen vergessen haben. So jetzt ist unser Gewissen rein und sauber, alle Namen sind vor Gott, Gott soll sich darum kümmern. Aber ihr Lieben, wie viel investieren wir in eine Person? Was sagt Ellen White hier? Findet euch zusammen in kleinen Gruppen, zu zwei, zu dritt und betet für eine Person um ihre Errettung. Und sie, die Schwester, sagt zum Jim: Jim, Gott hat mich beeindruckt, der Heilige Geist hat mir etwas aufs Herz gelegt und wir sollen anfangen, für zwei Personen zu beten. Und wir sollen so lange beten, bis Gott erhört hat und dann gehen wir weiter zu anderen zwei Personen. Der Jim denkt sich: Gut, zuerst war er ein bisschen skeptisch, aber was kann passieren? Was kann daran falsch sein? Also wir können es ja gerne mal probieren. Wenn Gott dich so beeindruckt hat für diese Sache, warum nicht? Und sie treffen sich beim nächsten Mal. Und auf dieser Liste, dazu muss ich kurz noch eine Background-Info geben, der Jim selber hatte eine Tochter im Teenageralter, Jugendliche, Chrissy war ihr Name, und sie hatte sich von der Gemeinde abgewandt. Sie wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und die Mutter weinte sehr viel, der Vater war auch sehr traurig und sie beteten viel für die Tochter. Und es war so, jedes Mal, wenn sie über das Thema, die Tochter war mittlerweile ausgezogen, jedes Mal, wenn sie dann telefonierten und über das Thema Glauben, Gott sprachen, legte die Tochter einfach auf. Und eines Tages kamen sie wieder auf das Thema Glauben, Gott, und die Tochter legte erbost den Hörer, sie warf ihn auf, und was sie tat, war furchtbar. Sie zog um, sie kappte alle ihre Social Network Verbindungen, sodass ihre Eltern sie nicht mehr darauf finden konnten. Sie hatte sich komplett irgendwie neue Namen, neue sonst was. Sie hat ihre Telefonnummer geändert, ihre Handynummer, alles, sodass die Eltern sie nicht mehr erreichen konnten. Und das ging jetzt schon 2 Jahre so. Die Eltern wussten nichts. Die wussten nicht, was ist mit der Chrissy? Lebt sie überhaupt noch? Liegt sie vielleicht mit einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus? Oder ist sie in Südostasien jetzt mittlerweile? Die wussten gar nichts von ihr. Null, kein Kontakt. Und die Eltern waren sehr traurig. Und diese Schwester sagte Jim: Für zwei Personen beten. Und an diesem Abend suchten sie zwei Personen aus. Eine Person war auch ein Mädchen aus der Gemeinde, die Schwierigkeiten, Probleme hatte, und die andere Person war die Chrissy, die Tochter des Pastors. Und sie begann zu beten. Die Schwester sagte: Gott hat mir gezeigt, wir sollen nicht aufhören zu beten für diese zwei Personen, bis Gott erhört hat. Und zwar folgendes: Die Gebetszeit ging normalerweise von 18:30, 19 Uhr, eine Stunde ungefähr. Aber sie sagte: Nein, wir machen es so. Wir werden beten die ganze Nacht durch. Wir werden beten, bis der Letzte aufsteht und nach Hause geht. Wenn einer nach einer Stunde nach Hause gehen möchte, leise aufstehen, nach Hause gehen. Der Nächste nach 2 Stunden, leise nach Hause. Dass die Gebetsgemeinschaft nicht gestört wird. Und wenn einer nach 4 Stunden nach Hause gehen möchte, kann er nach 4. Aber wir sollen beten und nicht aufhören, bis der Herr erhört hat. Interessant, nicht? Wirklich interessant. Und sie taten es. Sie fingen an zu beten. Und es war 11 Uhr, gingen schon noch ein paar heim. Es war 12 Uhr, noch ein paar gingen heim. Sie beteten und beteten bis 2:30 Uhr nachts. Und dann standen die restliche Gruppe, die noch da war, standen auf, fröhlich, wirklich fröhlich. Und der Pastor geht nach Hause. Und seine Frau wartet schon an der Tür, sagt: Mensch, Jim, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe überall angerufen. Ich bin unterwegs gewesen, habe dich gesucht. Wo bist denn du so lange? Aber Schatz, du weißt doch, wir sind beim Beten. Ja, ich weiß, aber du kommst doch um 8, um 9 nach Hause sonst. Nein, heute haben wir ein bisschen länger gebetet. Wie, was, wo? Dann sagt er, hör zu, der Chrissy geht es gut. Wo weißt du das? Hast du mit ihr gesprochen? Nein. Hast du sie gesehen? Nein. Wo willst du das dann wissen? Hast du mit ihr telefoniert? Hast du irgendwas Kontakt mit ihr gehabt? Nein. Wo willst du das dann wissen? Wir haben gebetet. Wir haben gebetet bis 2:30 Uhr nachts. Und dann waren wir fertig und wir sind aufgestanden mit Freude, mit Freudentränen, weil wir wussten, Gott hat unser Gebet erhört. Und sie sagt, gut, ich verstehe das jetzt nicht so ganz, aber er sagt, wenn du dabei gewesen wärst, würdest du es jetzt verstehen. Aber vertrau mir, Chrissy geht es gut. Sie gehen ins Bett um 3, 4 morgens und um 6 klingelt es an der Haustür. Die Mutter macht auf, vor der Tür steht Chrissy. Über 2 Jahre lang nicht mehr gesehen, kein Kontakt, nichts mehr voneinander gehört. Und die Chrissy weint und sagt, ist der Vater auch da? Ja. Vater kommt runter, die Treppen runter und Chrissy sagt, Vater, Mutter, ich habe gesündigt an euch und ich habe an Gott gesündigt. Und ich möchte euch um Vergebung bitten. Natürlich, Tochter, wir vergeben dir. Du bist herzlich willkommen bei uns, jederzeit. Warum warst du so lange weg und was ist passiert? Warum stehst du jetzt plötzlich hier? Wir sind überwältigt vor Freude. Was ist passiert? Und sie sagt, Vater, ich habe eine Frage. Wer hat heute Nacht für mich gebetet? Der Vater sagt, ja, einige. Aber warum willst du das jetzt so genau wissen? Ganz einfach, sagt sie. Ich schlief. Und ich hatte einen Traum. In diesem Traum ging ich ganz oben auf dem Kamm eines Berges, links und rechts so runter geht und ich ging schön auf dem Kamm entlang und genoss die Aussicht auf die ganze Welt. Also die ganze Welt lag mir zu Füßen. Ich konnte alles haben, was ich wollte. Es war so ein erhabenes Gefühl. Und einen Moment war ich unachtsam und ich rutschte ab und fiel steil die Klippen runter. Und es ging hunderte, vielleicht tausende Meter nach unten. Es war unendlich tief. Und ich wusste, ich werde sterben. Das war meine Gewissheit, die ich in dem Moment hatte. Und ich schrie, was ich nur konnte. Und in dem Augenblick, kam eine große Hand, die Hand Gottes. Es war deutlich zu erkennen, von unten und fing mich auf, führte mich hoch und setzte mich wieder auf einen sicheren Ort. Ich wachte schweißgebadet auf aus diesem Traum. Er war so real, ich kann es dir nicht erklären. Er war so real, als wäre ich tatsächlich an diesem Ort gewesen. Ich selber, physisch. Ich wachte auf, schweißgebadet, und als ich auf die Uhr schaute, war es 2:30. Ihr Lieben, was möchte ich damit sagen? Ich möchte nicht sagen, nehmt eure Gebetslisten, zerreißt sie, schmeißt sie weg und betet nur noch für 2 Personen. Nein, das ist nicht das, was ich am Ende hier sagen möchte. Was ich aber sagen möchte ist, wenn wir konkret werden, wenn wir für Menschen kämpfen im Gebet, wenn wir nicht aufhören zu beten, so wie eine Hannah für den Samuel nie aufgehört hat, ganz konkret für dieses Kind zu beten, dass Gott es erstmal überhaupt entstehen lässt und dann, dass Gott aus ihm etwas Gewaltiges macht. Wenn wir nicht aufhören zu beten für Menschen, dann wird Gott eingreifen. Gott hat immer einen Weg. Gott hat Satan besiegt, denn Jesus hat ihm den Kopf zertreten. Er ist ein besiegter Feind, der noch hin und her kämpft. Ja? Und er hat auch noch einzelne Schlachten, die er gewinnt. Aber den großen Kampf hat er verloren. Vergesst das nie. Der große Kampf gehört Christus. Den Sieg hat er schon in der Tasche. Aber noch befinden wir uns in der Schlacht. Und in dieser Schlacht kann noch einiges passieren. Da werden wir verletzt, vielleicht müssen wir sterben, vielleicht werden wir tragische Schicksale erleiden, Verluste. Aber denke mal daran, der Sieg am Ende gehört Christus. Und wenn du nicht aufhörst zu beten für die, die du liebst, wenn du nicht aufhörst zu flehen, dich nächtelang hinzuknien, vielleicht auch im Gebet so zu flehen. Wann hast du das letzte Mal für Menschen gefleht und geweint im Gebet? Gott hört. Das ist sicher. Dazu möchte ich uns ermutigen. Manchmal fühlen wir uns entmutigt und der Feind will das, weil wir sehen, dass es dem anderen vielleicht nicht gut geht, nicht besser geht, obwohl wir beten. Und irgendwann mal lässt die Kraft zum Beten nach. Und wir vernachlässigen das Gebet. Wir sagen uns, es bringt nichts. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Hör nie auf zu beten. Wann beginnt Gott? Vom ersten Tag beginnt er zu arbeiten. Er entscheidet, wann er was tut. Du sollst im Vertrauen weitergehen im Gebet. Und dann wirst du Dinge sehen, die du heute noch nicht glaubst. Aber du wirst sie sehen. Das hat Gott versprochen. Glaube nur, sagt Jesus in Johannes 11, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.